dass halt die positiven Effekte wahrscheinlich ein bisschen, also dass es halt eher, ja, schön geredet wird.
Oh, it's just like whitewashing people. Over 10,000 people have lost their land.
Also es wurden schon in Uganda mehr als 10,000 Menschen vertrieben oder halt von ihrem eigenen Land, was sie halt historisch, ja, wo sie leben, was sie auch teilweise besitzen oder zumindest bestellen, vertrieben, umgelagert in halt andere Gebiete gegen Kompensation von dem Unternehmen. Aber selbst diejenigen, die sich geweigert haben, gegen Kompensation ihr Land aufzugeben, wurden dann halt auch gewaltvoll vertrieben teilweise.
When you're denied the right to ownership of your land by a big corporation, by maybe a fossil fuel corporation, then you cannot get anything out of it.
Das Problem ist halt mit diesem Land, das dann einfach von dem großen Unternehmen in Anspruch genommen wird. Also für die Menschen vor Ort bedeutet das halt, dass sie ihre Lebensgrundlage verlieren, weil ihr Land halt ihren Lebensunterhalt bietet. Zudem ist unklar mit dieser großen geheizten Pipeline, was passieren würde, wenn es da halt irgendwie einen Unfall gäbe, weil dann das bedeuten würde, dass halt erst der negative Konsequenzen gibt.
Who are actually close to these heated pipes.
Auf dem Panel des Agrikulturfestivals in Freiburg berichtet Nicolas Omonuk, wie Menschenrechts- und UmweltaktivistInnen aus Uganda die Öffentlichkeit in Frankreich über das Ölprojekt informiert haben. In Frankreich liegt nämlich der Hauptsitz des Energiekonzerns Total Energies, der zugleich Hauptanteilseigner an der Rohölpipeline ist. Inzwischen unterstützen KlimaaktivistInnen weltweit die Bewegung in Uganda, die den Bau der Pipeline stoppen will. Diese Unterstützung ist umso wichtiger, je größer die Repressionen gegen die AktivistInnen ausfallen und auch gegen die lokale Bevölkerung in Uganda, die den Bau der Pipeline nicht gutheißt.
There has been much more oppression and kidnappings of also climate activists. In the past weeks, there is one of the activists who was kidnapped for a week.
Also es gab einen Aktivisten, Patrick, der wurde gekidnappt. Also es finden tatsächlich viel Kidnappen und Unterdrücken auch von AktivistInnen statt. Und Patrick wurde sehr weit von seinem Wohnort entfernt, dann abgesetzt und gefunden und war halt schwer verletzt und musste dann schnell ins Krankenhaus gebracht werden, um dann versorgt zu werden.
At the same time, there was also a moment where NGOs
Außerdem werden viele AktivistInnen festgenommen und selbst wenn sie dann auch irgendwie wieder freigelassen werden, ist halt die Frage oder die Unsicherheit, dass sie halt jederzeit wieder festgenommen werden, dann nämlich dann halt das Gericht jederzeit wieder beschließen kann, dass sie doch wieder festgenommen werden müssen.
Then NGOs were also closed for quite a while.
Und zusätzlich dazu werden außerdem auch noch NGOs geschlossen, sodass sie dann eine Weile lang ihre Arbeit nicht machen können.
In Deutschland dreht sich die klimapolitische Debatte stark um Wärmepumpen und Gaskäufe. Wer für ein besseres Klima kämpft, muss auch nicht gleich mit Folter oder extremer Einschüchterung rechnen. Anbetracht dieser sehr unterschiedlichen Lage fragten wir Nicolas, ob und wie sich die Kämpfe der Klimabewegung in Uganda und die der leider schwächer werdenden Bewegung in Europa noch verbinden können.
Ja, for me it's about also looking at the greater cause that we are all fighting for, because we are all fighting for climate justice. And when you look at what climate justice means, it's so interconnected to different things.
Also es hilft auf jeden Fall uns darauf zu besinnen, dass wir für das gleiche Ziel kämpfen, für das gleiche Ziel uns einsetzen. Und das ist halt Klimagerechtigkeit. Und man sieht zum Beispiel am Beispiel der Stop ECOP-Bewegung, dass es viele unterschiedliche Kampagnen gibt. Also sowohl zum Beispiel in Uganda, auf dem afrikanischen Kontinent, also auch in Europa. Und auch wenn die genaue Ausformulierung der einzelnen Bewegungen vielleicht unterschiedlich sein könnte, ist es doch ein und dasselbe Ziel.
One movement, but you have to fight it as a collective of movements. In Africa, the movement is getting stronger and stronger, but in Europe, it's the opposite. It's getting weaker and weaker.
Man merkt jetzt gerade aktuell, dass zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent die Bewegung immer stärker wird für Klimagerechtigkeit und gegen den Klimawandel und gegen den gemeinsamen Feind, nämlich die Fossilindustrie. Aber in Europa werden halt die Bewegungen gerade eher schwächer. Und das ist dann genau der Moment, wo man sich gegenseitig braucht und sich vernetzen kann und sich zusammentun kann, sich auch besinnen kann, dass das eine globale Bewegung ist mit vielleicht unterschiedlichen Gruppen, aber das Ziel ist das gleiche.
Wie kann solidarisches Handeln mit der Klimabewegung in Uganda denn hierzulande aussehen, da ja schließlich keine öffentlichen Gelder des Bundes in dem fossilen Megaprojekt in Uganda involviert sind und unseres Wissens nach auch keine deutschen Unternehmen?
When maybe your country is not involved in a certain project, then maybe you think that it's difficult to put pressure on your government.
Also viel weniger wichtig, als sich immer also auf den Status quo zu berufen und zu schauen, wie jetzt gerade die genaue Involviertheit ist. Zum Beispiel deutscher Unternehmen im ICOP-Projekt ist viel wichtiger, sich den größeren Zusammenhang anzuschauen und zum Beispiel zu schauen, das Projekt oder im Zuge des Projekts werden halt 34 Millionen CO2 emittiert werden und das wird ja auch große Folgen haben auf den Klimawandel.
Climate change, more climate crisis for people in the global south, also people in Germany.
Und hier geht es auch darum zu schauen, erstmal, was hat das dann auch wieder für globale Folgen, also natürlich dann auch auf Deutschland, aber auch zu schauen, ja, wie sind jetzt dann Deutschland und Europa auch durch die Finanzinstitutionen trotzdem involviert in dieses Projekt. Also wie gibt es da trotzdem auch irgendwie Beteiligung an Anleihen, also auch finanzielle Unterstützung?
German financial institutions being investing in bonds in Total Energies.
Die Fossilindustrie ist ganz wesentlich dafür mitverantwortlich, dass der Klimaschutz global nicht vorankommt. Im Gegenteil. Das zeigen auch die viel zu laschen Emissionseinsparpläne derjenigen Länder, die das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet haben. Mit Blick auf die anstehende Weltklimakonferenz in Baku, was denkt Nicolas, ist die Rolle Deutschlands und zu was könnte die hiesige Klimabewegung ihre eigene Regierung auffordern?
The coming summit is going to focus a lot on finance. And there's a huge position that Germany has, especially with the G7.
Da sollte halt großer Druck aufgebaut werden auf die Regierungen, auch auf die Regierung hier in Deutschland, weil nämlich Deutschland auch ein Emittenten ist im Klimawandel, also auch hauptsächlich mit verursacht den menschengemachten Klimawandel hat. Deutschland gleichzeitig und auch die G7 eine große politische Macht haben und da ist es halt wichtig, dass wir hier in Deutschland Druck aufbauen auf die Regierung.
What you have to do is to put pressure on your policy makers, put pressure on your politicians to act. To first act on climate, to act also on putting strong laws in the EU, such that it is very strong that companies like Total Energies cannot really exploit people in the global south, cannot really exploit people coming from unprivileged communities.
Ja, Nicolas, ganz herzlichen Dank. Danke auch dafür, dass du diesen Klimaaktivismus in einem Land mitbestreitest, in dem es viel Einschüchterung gibt. Dazu braucht es viel Mut.
Das war ein kurzer Ausschnitt aus einem Panelgespräch mit dem Klimaaktivisten Nicolas Omonuk. Er will, wie viele seiner MitstreiterInnen, auch in diesem Jahr auf dem Weltklimagipfel in Baku wieder eine gerechte Klimapolitik fordern. Vor allem mehr Geld für die Klimaanpassung und für die längst unvermeidbaren Schäden und Verluste, die den Menschen im globalen Süden als Folge der ignoranten Klimapolitik aufgebürdet werden.
Über das von Omonuk erwähnte fossile Mira-Projekt ECOP erfahrt ihr mehr in unserem Dossier Klimakrise in der Pipeline mit vielen Hörbeiträgen und Texten. Schaut einfach auf unsere Website iz3w.org unter Dossiers. Jetzt geht's weiter zur letzten Station unserer Sendung, Venezuela. Zunächst mit einem Lied, Ali Primera, Yo vengo de donde usted no ha ido.
Yo vengo de donde usted no ha ido. Yo he visto las cosas que no ha visto. En mi patria al turista se le agrada la vista con las cosas bonitas, la Venezuela rica. Pero a los cerros donde se rumia la miseria y se aleja la esperanza, nadie los lleva, le esconden con vergüenza a la otra Venezuela. La Venezuela del pobre, la Venezuela sin razón para que exista, pero que existe, señor. La verdad de Venezuela no se ve en el Conticlú. La verdad se ve en los cerros con su gente y su inquietud. Venga, lo llevaré de la mano, allí verá a los niños, a esos niños terrosos que son niños venezolanos. Venga, antes de que usted se vaya, subiremos a los cerros, luego diremos con rabia que está sufriendo mi pueblo. Venezuela fue tuya, recupérala. Yo vengo de donde usted no ha ido. Yo he visto las cosas que no he visto. Yo he visto a los hombres de los que se dice y que tienen libertad. Mas cuando busco la verdad de lo dicho, concluyo diciendo que tienen libertad, libertad para sufrir.
Die Wahrheit über Venezuela zeigt sich nicht im Country Club. Die Wahrheit zeigt sich an den Hügeln, in den Menschen und ihrer Unruhe. Ich komme von dort, wo du noch nie hingegangen bist. Das singt Ali Primera in seinem Song. Er gehörte zu den Vertretern der Nueva Canción, den linken LiedermacherInnen in Lateinamerika in den 60er und 70er Jahren. In dem Lied geht es um das andere Venezuela, also die Bevölkerung in den informellen Wohngebieten von Caracas, deren Lebensumstände von Politik und Eliten über Jahrzehnte ignoriert wurden.
Einer, der das ändern wollte, war Hugo Chavez. Der linke Militär kam in Venezuela vor mehr als 25 Jahren an die Macht. Er ist angetreten mit dem Versprechen, einen Sozialismus des 21. Jahrhunderts aufzubauen, auch bekannt als chavistisches oder bolivarianisches Projekt. Die Wirklichkeit sieht allerdings anders aus. Unter seinem Nachfolger Nicolás Maduro ist heute nicht mehr viel von den einst emanzipatorischen Ansätzen übrig. Es ist in eine antidemokratische, korrupte und teils autoritäre Herrschaft gekippt. Bei den Präsidentschaftswahlen im vergangenen Juli hat Maduro erneut gewonnen, zumindest laut Angaben des Nationalen Wahlrats. Die rechte Opposition spricht von Wahlbetrug. Der Journalist Tobias Lambert beobachtet die Entwicklungen in Venezuela seit vielen Jahren und hat nun ein Buch dazu veröffentlicht. Es heißt Gescheiterte Utopie – Venezuela ein Jahrzehnt nach Hugo Chavez. Unser Kollege David Graf hat mit ihm gesprochen und ihn zunächst gefragt, ob einer dritten Amtszeit von Maduro ab Januar nun nichts mehr im Wege steht.
Nach jetzigem Stand würde ich sagen, Maduro wird seine Amtszeit am 10. Januar antreten. Denn ich wüsste nicht, wer oder was das jetzt verhindern soll. Daraus resultiert aber nicht, dass er eine legitime Amtszeit antritt, denn die Wahl ist sehr umstritten. Es gibt nach allen Indizien, die vorliegen, begründete Zweifel daran, dass das Ergebnis, was der Nationale Wahlrat verkündet hat, der Wahrheit entspricht. Es spricht sehr viel dafür, dass die Regierung Maduro diese Wahl nicht gewonnen hat. Sie hat keinerlei Beleg dafür vorgelegt, dass das verkündete Ergebnis stimmt. Es basiert lediglich auf einem vorgelesenen Zettel im Fernsehen. Es sind noch nicht einmal offizielle Ergebnisse veröffentlicht worden. Völlig unüblich für venezolanische Wahlen. Und daher, ohne dass das jetzt heißt, dass die Opposition unbedingt für sich eine besonders demokratische Haltung in Anspruch nehmen kann, dass in diesem Fall dieses Mal wahrscheinlich der Oppositionskandidat vorne gelegen hat.
Zu deinem Buch, das vor wenigen Tagen erschienen ist. Es heißt Gescheiterte Utopie Venezuela ein Jahrzehnt nach Hugo Chavez. Worin bestand denn eigentlich die Utopie dieses Projekts?
Das Utopische im chavistischen Projekt bestand vor allem erstmal in ganz grundlegenden Dingen, wie wir wollen ein Land, in dem es soziale Gerechtigkeit gibt. Wir wollen ein Land, das demokratischer ist, als es bisher war, in dem die Menschen, vor allem die Menschen aus den Unterschichten, sehr stark teilhaben, partizipieren. Wir wollen ein Land, in dem das Wirtschaftssystem gerechter gestaltet ist, in dem alternative Wirtschaftsformen gefördert werden, in dem die Armut überwunden wird. Das sind eigentlich so die grundlegenden utopischen Prämissen, die das chavistische Projekt in der Frühzeit charakterisiert hat und an denen es sich auch in den ersten Jahren zumindest oder während Chavez lebt, zu Chavez Lebzeiten orientiert hat.
Und warum oder woran ist dieses linke, utopische, ja, emanzipatorische Projekt dann letztlich gescheitert?
Da gibt es mehrere Gründe. Zu Chavez Lebzeiten noch kann man ja nicht davon sprechen, dass das bolivarianische Projekt gescheitert war. Es gab aber natürlich einige Dinge, die auch damals schon kritisch zu betrachten sind. Dazu zählt etwa, dass Chavez während dieser Phase ab 2003, als die Erdölpreise sehr, sehr hoch waren, eben die gesamte Politik darauf ausgerichtet hat, dass die Erdölpreise hoch bleiben würden. Das heißt, die Ausgaben wurden immer weiter gesteigert. Es wurde sehr viel Geld für Experimente ausgegeben, was per se nicht schlecht ist. Also da wurde mal das eine gefördert, im nächsten Jahr war das dann wieder überholt, dann wurde was anderes gefördert und so weiter. Da ist sehr viel Geld natürlich versickert. Die Korruption spielte auch eine große Rolle. Vor allem aber war eines der Hauptprobleme, dass einfach die offene Diskussionskultur, die nötig gewesen wäre, um einen, wie Chavez es ab 2005, 2006 ausdrückte, Sozialismus des 21. Jahrhunderts zu entwerfen, dass die halt nur sehr begrenzt stattfand. Das lag zum einen daran, dass eine permanente Bedrohung von außen und durch die rechte Opposition ja tatsächlich da war. Die führte dann aber dazu, dass, obwohl der Chavismo sehr, sehr fest im Sattel saß, dass allzu kritische Stimmen dann immer abgewürgt wurden oder unterdrückt wurden mit dem Argument, naja, also wenn wir das jetzt so offen besprechen, dann spielt das doch dem Feind in die Hände und das besprechen wir lieber später nach der Wahl etc. Da ein ständiger Prozess von Wahlen, Abstimmungen, Referenden in diesen Jahren stattfand, kam es dann selten zu tiefgreifenden Diskussionen. Auf wirtschaftlicher Ebene ist dann mit dem Einbruch der Erdölpreise erst ab 2014, schon unter Chavez Nachfolger Maduro, wurde dann deutlich, dass viele der Politiken, die vorher vollzogen wurden, viele der Verstaatlichungen, die irgendwie noch bezahlt werden mussten, Entschädigungen und so weiter, dass die gar nicht mehr finanzierbar waren und auch die Sozialpolitiken. Und dann hat der Staat sehr viel an Importen, an Sozialpolitiken zurückgefahren unter Maduro. Das ist auch gar nicht so sehr Maduros Schuld an dem Punkt, sondern er hat natürlich von Chavez auch bestimmte systemische Elemente geerbt, die eben nur funktioniert haben, weil die Erdölpreise hoch gewesen sind.
Es gab jahrelang Hyperinflation, teilweise Versorgungsprobleme der Bevölkerung bei Mitteln des täglichen Bedarfs. In den letzten 10 Jahren haben laut der Vereinten Nationen 7,7 Millionen Menschen das Land verlassen. Zugleich hat dann Maduro auch einen Großteil der westlichen Staaten zumindest gegen sich, auch die Europäische Union oder Deutschland. Warum gelingt es Maduro trotzdem, an der Macht zu bleiben?
Das wirkt von außen erstmal tatsächlich sehr paradox, denn man sollte meinen, in jedem anderen Land, das sich in einer solch tiefgreifenden Krise befindet, würde so eine Regierung längst weggefegt worden sein oder würde bei Wahlen die Opposition gewinnen. Dass es in Venezuela nicht so ist, hat mehrere Gründe. Zum einen würde ich als erstes mal die jahrelange Schwäche der Opposition selbst nennen. Über die letzten 20 Jahre bewegte sich diese rechte Opposition, die vor allem die alte Elite verkörperte, ständig zwischen der Teilnahme an Wahlen und Straßenprotesten, um die Regierung zu stürzen. Es ging dann mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung, aber sie hat niemals eine kohärente Strategie entworfen, die die Leute davon überzeugen können, dass es irgendwie Sinn macht, auf diese Opposition zu setzen. Das Zweite ist, dass die jetzige Regierung zwar einen Großteil der chavistischen Errungenschaften und auch Überzeugungen über Bord geworfen hat, dass sie aber ideell und ideologisch immer noch einen guten Teil der chavistischen Bevölkerung anspricht, indem sie den chavistischen Diskurs weiterhin betreibt, also weiterhin sozialistische Versatzstücke mit einbezieht in ihren Diskurs, weiterhin sehr stark gegen die USA und gegen die rechte Opposition agitiert, wo sich halt sehr viele Leute auch wiedererkennen. Ja? Im Gegensatz zur rechten Opposition, wo sie überhaupt keinen Anhaltspunkt für sich sehen. Denn während Venezuela, sagen wir mal, nicht zur Mitteloberschicht gehört, verspricht sich überhaupt nichts von der rechten Opposition. Die haben gar kein Angebot für diese Leute. Der dritte Punkt ist sicherlich auch die Rolle des Militärs heutzutage. Besonders unter Maduro, der nicht aus dem Militär stammt, haben die Militärs deutlich mehr Einfluss bekommen, haben sehr viele Staatsunternehmen übernommen, also die Leitung übertragen bekommen, haben große wirtschaftliche Interessen auch, nicht nur politische, und sind ein klarer Stabilitätsanker für die jetzige Regierung. Und es ist kein Zufall, dass die rechte Opposition seit vielen Jahren an das Militär appelliert, die Seiten zu wechseln, weil sie wissen, wenn das tatsächlich passieren würde, dann hätten sie gute Chancen, an die Regierung zu kommen. Das wäre dann zwar nicht sonderlich legitim, aber es wäre zumindest eine de facto Möglichkeit für die Opposition. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kontrolle der Institutionen. Unter Maduro werden diese Institutionen eben völlig offen und schamlos dafür verwendet, den Machterhalt der Regierung abzusichern. Formal, laut Verfassung, auf dem Papier sind es natürlich unabhängige Institutionen, die nicht der Regierung dienen. De facto tun sie das aber. Beispiel das oberste Gericht. Das ist vielleicht neben dem Militär jetzt die wichtigste Institution und vor allem die wichtigste politische Gewalt in Venezuela zur Absicherung der Macht der Regierung Maduro. Also mir ist keine einzige Entscheidung bekannt, wo das oberste Gericht in den letzten Jahren oder überhaupt während der Regierungszeit von Maduro gegen die Interessen der Regierung geurteilt hätte. Und das geht so weit, dass sie jetzt nach der umstrittenen Wahl beispielsweise die Wahl einfach absegnet, ohne dass irgendein Beleg dafür vorgelegt wird, dass die Regierung die Wahl tatsächlich gewonnen hat. Über die Institutionen hat die Opposition im Prinzip keine Chance, die Macht in Venezuela zu übernehmen, solange die Institutionen sich derart offen in den Dienst der Regierung stellen und sich den Machterhalt der Regierung auf die Fahnen schreiben.
Könnte es im Fall eines erneuten Wahlsiegs der Republikaner in den USA in der neuen Amtszeit Maduro dann zu erneuten Versuchen kommen, auch mit Unterstützung oder in Zusammenarbeit mit der Opposition Maduro dann notfalls auch mit Gewalt aus dem Amt zu putschen?
Also ich glaube, es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass es in nächster Zeit, in den nächsten Monaten oder auch Jahren zu Gewalt in Venezuela kommt, zu neuen Umsturzversuchen. Als während der sogenannten Interimschaft von Juan Guaido, der sich zum Interimspräsidenten erklärt hatte mit Unterstützung der USA, gab es mehrfache Versuche, die Regierung zu stürzen. Die sind alle fehlgeschlagen. Mittlerweile, die Regierung wirft der Opposition vor, permanent einen Putsch zu planen. Es wird auch hier und da gemunkelt, dass es wieder Versuche gäbe, mit irgendwelchen Söldnertruppen die Regierung zu stürzen. Was da dran ist, kann man im Moment nicht sagen. Aber da die offensichtlich die Möglichkeit, die Regierung demokratisch abzulösen, nicht mehr gegeben ist, muss natürlich damit gerechnet werden, dass die Opposition sich früher oder später wieder auf so eine gewalttätige Strategie einlässt. Was jetzt die Rolle der USA angeht, da gibt es zwei Möglichkeiten. Also die eine wäre das tatsächlich, dass sie vielleicht über verdeckte Operationen versuchen, Regierungswechsel herbeizuführen. Die andere ist aber die, dass eigentlich das Hauptinteresse nicht nur der USA, sondern auch der Nachbarländer wie Brasilien und Kolumbien ist eigentlich zunächst mal Stabilität in Venezuela. Was niemand will, ist, dass in Venezuela wieder monatelange Unruhen stattfinden, dass die Migrationszahlen wieder hochschnellen, dass die Erdölversorgung in Gefahr gerät. Momentan gibt es ja noch oder wieder Sanktionen. Das heißt, es darf nur ein kleiner Teil des Erdöls in die USA exportiert werden. Aufgrund der Weltlage, der politischen Krisen in der Welt, sind die USA aber vor allem daran interessiert, eine stabile Erdölversorgung kurz- und mittelfristig aus Venezuela wiederherzustellen. Wie sie das hinbekommen, das steht im Moment, es ist ein bisschen fraglich, da sie dafür eigentlich auf einen Regierungswechsel setzen würden. Aber es gibt eben auch Stimmen, die sich dafür aussprechen, dass man doch mit der Regierung Maduro eine stabilere Situation vorfindet in den nächsten Jahren und dann doch wieder mit der Regierung mehr Geschäfte machen könnte.
Der Journalist Tobias Lambert im Gespräch zur Situation in Venezuela nach den Präsidentschaftswahlen und zum Stand des Sozialismus des 21. Jahrhunderts.
Das war die Novembersendung des Südnordfunk. Danke für die freundliche Unterstützung durch das FEB, das Förderprogramm Entwicklungspolitische Bildung von Engagement Global. Schön, dass ihr dabei wart.
Und wir verabschieden uns mit einem weiteren feministischen Rap-Song aus Afghanistan von Susan Firoz. Sie war eine der ersten afghanischen Rapperinnen, hat schon vor 10 Jahren gerappt. Und in diesem Song, Nakisul Akil, das heißt mental eingeschränkt, da singt sie dagegen ein, dass Frauen häufig als mental eingeschränkt beleidigt werden. Und sie singt darüber, dass Frauen die gleichen Freiheiten und Rechte haben wollen wie Männer.
So a human. ناقص الأخلاص.